der Krise beweist sich der Charakter. Dieses Zitat, das wird dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt zugeschrieben. Schmidt hatte sich während der schweren Sturmflut 1962 als Hamburger Innensenator durch sein entschlossenes Handeln viel Ansehen und Anerkennung erworben, was ihm dann später bei seiner weiteren Karriere bis hin zum Bundeskanzler sicherlich zugute kam. In der Krise beweist sich der Charakter. Ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist. Gerade dann nämlich, wenn es hart auf hart kommt, zeigt sich, wie jemand wirklich tickt. Und gerade dann, in diesen schwierigen Zeiten, da zeigt sich besonders deutlich der Charakter, den jemand wirklich hat. Vielleicht nochmal ein anderes Bild, ein Vergleich dazu. Stellen wir uns vor, einen weißen Tischtennisball und als zweites dazu einen weißen Ball zum Tischfußballspiel. Na, wer beides so kennt, weiß, das hat ziemlich genau die gleiche Größe, die gleiche Farbe, weiß eben. Auf den ersten Blick sehen sie völlig identisch aus. Aber wenn du sie in die Hand nimmst, dann merkst du schon langsam den Unterschied. Das eine ist schwerer, andere ist ziemlich leicht. Aber vor allen Dingen dann, wenn du deine Hand schließt, ne, und sie so zur Faust machst und richtig zudrückst, dann wird der Unterschied zwischen Tischtennisball und diesem Kickerball doch ganz offensichtlich. Denn der Tischtennisball, der wird zerdrückt. Der wird richtig kaputt. Doch der Kickerball, der bleibt in Form. Den kriegst du nicht klein. Die Frage ist, wie ist es eigentlich mit dir? Wie ist es mit dir? Was wird eigentlich aus dir, wenn du in eine schwierige Situation kommst? Wenn so richtig Druck ausgeübt wird? Wirst du dann zerdrückt? Oder bleibst du bestehen? Bleibst du in Form, sozusagen? In der Krise beweist sich der Charakter. Das ist die Frage. Was beweist sich da? Wir wollen heute zurückkehren in der Predigt zur Leidensgeschichte Jesu. Wir sehen uns an, wie Jesus verhört wurde. Wir sehen da, wie er beschuldigt wurde. Und wir werden entdecken, wie Jesus auf diese Drucksituation reagiert, wie er damit umgeht, dass so Druck auf ihn ausgeübt wird. Und auf der anderen Seite werfen wir auch einen Blick werfen auf Petrus. Petrus, der Sprecher der Jüngergruppe, der bekannteste Jünger, auch für ihn ist es ja keine leichte Phase. Auch er gerät unter gewaltigen Druck. Und da stellt sich auch die Frage, wie wird er damit umgehen? Wird er die Treue halten können, wie er das versprochen hat? Was zeigt sich in der Krise von ihm, von seinem Charakter? Ich lese uns aus Markus 14, Vers 53 bis Vers 72. Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester, und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis hinein in den Palast des Hohenpriesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters, und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Jesus wird zum Verhör gebracht. Das ist hier so dieser Beginn dieser Geschichte. Er wird verhört. Es war mitten in der Nacht, es war bereits nach Mitternacht, aber noch vor dem Morgengrauen. Und die Mitglieder des Hohen Rates, Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte, Priester, sie kamen jetzt im Fackelschein zum Hause des Hohenpriesters Kaiaphas gelaufen. Sie kamen zu einer dringlichen Nachtsitzung zusammen. Sie hatten eine dringliche Angelegenheit zu beraten. Sie wollten jetzt endlich gegen Jesus vorgehen. Und Jesus, der gerade verhaftet worden war im Garten Gethsemane, er wurde in die Mitte eines großen Raumes gebracht. Ich denke, so kann man sich das vorstellen. Es war ja der Hohenpriester, der war auch wohlhabend, der hatte große Räumlichkeiten. Und der Hohe Rat, er bestand aus den 70 führenden Männern Israels. Er gruppierte sich jetzt quasi so im Halbkreis um Jesus herum. Und sie waren bereit, ihm den Prozess zu machen. Mitten in der Nacht, außerhalb der Öffentlichkeit. Petrus, er war Jesus bis hierhin gefolgt. Er lief nicht weg, als Jesus verhaftet wurde. Er machte sich nicht gleich aus dem Staub wie die anderen Begleiter Jesu, sondern er folgte seinem Meister in einiger Entfernung. Er wollte nämlich, so hatte er es Jesus ja versprochen, er wollte nämlich ihm treu bleiben. Er wollte ja an seiner Seite bleiben. Und so riskiert Petrus hier einiges, als er sich auf das Gelände des Hohenpriesters wagt und sich dort zu diesen Knechten und Mägden gesellte. Und Petrus erwärmt sich dann ja auch an dem Feuer, was dort entzündet war, sodass das Licht der Flammen zwangsläufig auch sein Gesicht erhellen würde. Damit musste er rechnen. Also Petrus will treu bleiben. Er ist mutig. Er ist entschlossen in dieser Situation. Er will hier auch in der Krise Charakter zeigen. Und dann beginnt der Prozess. Zunächst versuchen sie es mit falschen, also mit bestochenen Zeugen. Wir lesen das in Vers 56 hier. Viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Also obwohl die Ankläger hier wirklich ein sehr falsches Spiel mit Jesus spielen, obwohl sie Zeugen mit Geld kaufen, gelingt es ihnen nicht, Jesus irgendeiner Schuld zu überführen. Denn die Aussagen der Zeugen, sie waren einfach nicht in Übereinstimmung zu bringen. Sie widersprachen sich. Und dann greift Markus eine dieser falschen Zeugenaussagen im Detail auf. Vers 58, wir haben gehört, dass er gesagt hat, Jesus soll gesagt haben, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Nun, sie missverstehen Jesus an dieser Stelle oder vielleicht ist es auch so, dass sie Jesus hier mit Absicht etwas unterschieben wollen. Eine Aussage, die er so nicht getroffen hat. Erstens sprach Jesus nicht davon, dass er selbst den Tempel abbrechen wollte, sondern er sprach von dem, was er tun wollte, wenn der Tempel abgebrochen ist. Und zweitens, und sicher noch wichtiger, Jesus sprach vom Tempel seines Leibes, nicht von dem aus Steinen errichteten Tempel in Jerusalem. Doch auch mit diesem Vorwurf, so lesen wir es in Vers 59, können sie ihn nicht überführen. Auch hier stimmt ihr Zeugnis nicht überein. Auch hier gibt es wieder Widersprüche in den Aussagen. Wir sehen hier, es ist wirklich schwer, als Gruppe zu lügen. Es ist jedenfalls schwerer, als von der Wahrheit zu sprechen. Der Volksmund sagt, Lügen haben kurze Beine. Irgendwann kommt die Wahrheit eben doch heraus, manchmal durch eine zufällige Begegnung vielleicht. Dass dann jemand sagt, ich dachte, du bist dort und dort. Was machst denn du hier? Oder weil vielleicht ein Mitwisser sich irgendwann doch offenbart. Oder weil das Lügengebäude irgendwann einfach so groß ist, dass es zwangsläufig einstürzt. In der Bibel lesen wir das schon. In den Sprüchen heißt es, wahrhaftiger Mund besteht immer da, aber die falsche Zunge besteht nicht lange. Aber sehen wir nicht an dieser Stelle diesen Kontrast zwischen Jesus und seinen Anklägern? Das sind die Ankläger, das sind diejenigen, die sich für gerecht halten, die urteilen wollen. Sie sind es hier, die falsche Zeugen engagieren und ja, so haushohe Lügengebäude errichten. Und da ist Jesus, der Angeklagte, der nie eine Lüge ausgesprochen oder Unwahrheit verbreitet hat. Das sind die Ankläger, die sich für keine Unverschämtheit zu schade sind. Und da ist Jesus, der die unerhörten Vorwürfe einfach erträgt. Da ist Jesus, der auch in dieser Extremsituation im Verhör vor 70 angesehenen Männern, diesem ganzen Hohen Rat, der auch hier bei der Wahrheit und aufrichtig bleibt. Der Druck ist groß, der Druck, der hier auf Jesus lastet, ist immens und doch bleibt Jesus fest. Es stimmt. In der Krise beweist sich der Charakter. In der Krise hier zeigt sich, dass unser Herr wirklich treu und gerecht ist. Und doch, die Wahrheit kommt selbst in diesem von vorne bis hinten unfairen Prozess zum Vorschein. Jesus ist unschuldig. Jesus ist unschuldig. Und so sind die Ankläger im Grunde schon nach kurzer Zeit am Ende, alle ihre Vorwürfe und Beschuldigungen, sie sind in sich zusammengebrochen. Jesus ist unschuldig, die Anklage ist gescheitert, man müsste ihn jetzt eigentlich gehen lassen. Und wir sind aufgefordert hier, wir sind hier gefragt, daraus unsere Schlüsse zu ziehen und zu sehen, ja Mensch, vertrauen wir doch Jesus. Vertrauen wir doch diesem unschuldigen Herrn. Leben wir doch dieses Vertrauen zu Jesus auch praktisch. Zum Beispiel eine praktische Möglichkeit, was hier ja auch sozusagen angesprochen ist, dadurch, dass wir uns der Wahrheit verpflichten. Dass wir uns auch nicht dann einer Notlüge bedienen, wenn es sonst vielleicht schwierig wird für uns, wie unser eigenes Versagen offen zugeben müssten. Dass sie auch dann bei der Wahrheit bleiben, wenn es vielleicht peinlich wird oder unangenehme Konsequenzen drohen. Vergessen wir nicht, in der Krise zeigt sich der Charakter. Vertrauen wir hier unserem wahrhaftigen Herrn, wer ihm nachfolgt und bei der Wahrheit bleibt, dem wird es nicht zum Nachteil gereichen. Schauen wir ein Stück weiter. Jesus wird verhört und er wird jetzt beschuldigt. Er wird jetzt beschuldigt. Die Ankläger sind im Grunde genommen, wie bereits gesagt, mit ihrer Anklage schon sang- und klanglos gescheitert. Eigentlich ist da nicht mehr viel zu gewinnen für sie. Da unternimmt Kaiaphas, der Hohenpriester, also der hier dem Gremium vorsitzt, er unternimmt jetzt einen letzten Versuch. Er spricht Jesus direkt an. Er spricht ihn direkt an. Vers 60, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Jesus hatte geschwiegen bisher. Er hatte geschwiegen, nicht weil das ja oftmals nicht die schlechteste Strategie ist in so einem Verhör, sondern vor allen Dingen deshalb, weil er dadurch eine alttestamentliche Prophezeiung erfüllte. In Jesaja 53 lesen wir nämlich vom Messias, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53, Vers 7. Das ist, was sich hier bei Jesus zeigt. Aber jetzt würde sich das ändern. Jetzt würde Jesus nicht länger schweigen. Kaiaphas nahm Jesus im Namen des lebendigen Gottes. So lesen wir bei Matthäus, das ist das Detail, was Markus hier uns vorenthält. Er nimmt ihn also im Namen des lebendigen Gottes unter Eid und fragt ihn dann, das lesen wir auch wieder bei Markus, bist du der Christus? Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich stell mir vor, dass es in diesem Saal nach dieser Frage wirklich mucksmäuschenstill war. Da lag echte Spannung in der Luft. Was würde Jesus sagen? Würde er etwas sagen? Er hätte nicht antworten müssen, aber der Zeitpunkt ist gekommen. Es ist der Zeitpunkt gekommen für ein Bekenntnis und für eine Warnung. Denn Jesus sagt Folgendes zu den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, zu allen Mitgliedern des Hohen Rates sagt er Folgendes. Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und das ist beides. Es ist einerseits ein klares Bekenntnis und es ist andererseits auch eine wirklich eindringliche Warnung. Ein Bekenntnis, weil Jesus sich unmissverständlich hier als Messias offenbarte. Er sagt, ja, ich bin's. Ich bin's. Und dann ist es auch eine Warnung, weil er auch zu ihnen spricht. Ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Diese Worte jetzt, diese letzteren, das sind Worte, die an drei alttestamentliche Stellen zugleich anspielen. Da gibt es Bezüge. Die hohen Priester, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die haben das natürlich sofort gemerkt. Die sind da ja zu Hause in diesen Schriften. Und Jesus macht mit diesen Worten und auch mit dieser Bezugnahme zu Jesaja, zu den Psalmen und zu Daniel eindeutig klar, liebe Leute, ihr seid es zwar jetzt, die ihr jetzt über mich urteilen wollt, aber eines Tages werde ich wiederkehren als euer Richter. Ihr urteilt jetzt über mich, aber eines Tages werde ich euer Richter sein. Das waren die einzigen Worte, die Jesus hier innerhalb dieses Prozesses an die damalige Leiterschaft richtete. Ziemlich ernste, ziemlich eindringliche Worte. Aber der Hohe Rat, sie wollten die Warnung nicht hören. Sie wollten sie nicht hören. Ganz im Gegenteil, in einem Akt zur Schau gestellter Entrüstung und Bestürzung zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Was für eine große Tragik hier. Was für eine Tragödie, eine düstere Reaktion der hier Anwesenden. Sie alle verkennen Jesus. Sie verkennen Jesus und seine Identität. Sie verurteilen ja hier denjenigen, der sie rausholen will, der sie selbst retten will aus ihrer tiefsten Misere, aus ihrer Dunkelheit rausholen will, der ihnen ewiges Leben schenken will. Sie verurteilen ihren Retter zum Tode. Und nicht nur das. Wir lesen es hier, wie sie mit ihm umgehen. Sie bespucken ihn. Sie misshandeln ihn. Sie schlagen ihn. Sie machen sich lustig über ihn. So gehen sie um mit ihrem von Gott gesandten Retter. Sie erniedrigen und misshandeln ihn. Nun, so eine Haltung oder eine ähnliche Haltung vielleicht, das gibt es ja heute auch noch, oder? Dass Menschen sagen, ich brauche Jesus eigentlich nicht. Ich vertraue auf meine eigenen Möglichkeiten. Das reicht doch, ich bin stark, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Danke für das Angebot, aber das ist nicht nötig. Oder da sind auch viele, die Jesus und seiner Botschaft einfach keine Beachtung schenken. Das Leben fordert mich, ich bin so busy, ich habe einfach keine Zeit, mich damit zu befassen, mich darüber, ja, darüber mir Gedanken zu machen. Und mir geht es doch auch so gut so. Ich bin zufrieden. Ist alles in Ordnung. Und da gibt es auch die anderen, die Jesus und den christlichen Glauben regelrecht despektierlich ablehnen. Und die vielleicht sagen, Mensch, ich brauche nicht so fromme Märchen. Ich brauche keine antiquierten Moralvorstellungen. Das ist doch alles überholt. Ich weiß selbst, was gut für mich ist. Eigentlich ist das ziemlich traurig, wenn Menschen ihren Retter aus Desinteresse, vielleicht auch, weil sie von Vorurteilen geprägt sind, vielleicht auch aus Arroganz oder ganz bewusst, warum auch immer, ablehnen. Das war ich sehr, sehr traurig. Sie alle verkennen auch Jesus und seine wahre Identität. Sie alle missachten den, der sie eigentlich ja aus der tiefsten Misere rausholen will, der sie befreien kann und befreien will. Und Jesus? Schauen wir mal auf ihn. Werfen wir mal einen Blick darauf, wie er jetzt hier umgeht mit der Reaktion, wie mit ihrer Handlung, wie er darauf reagiert. Wie reagiert er auf diese Misshandlungen und Beleidigungen, die er erfährt? Nun, es stimmt, was der Apostel Petrus einige Zeit später schreiben würde in seinem Brief dann, nämlich: Er, Jesus, schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde. Er drohte nicht, wenn er leiden musste, sondern stellte es dem anheim, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23. Wir sehen hier, wie Jesus dem allen standhält. Wir sehen hier, dass Jesus fest blieb. Ja, es ist zwar so gewesen, Petrus, er wurde der Fels genannt. Na, nichts anderes bedeutet ja dieser Name. Aber eigentlich ist Jesus hier der wirklich tragende, der wirklich feste Stein. So wird es ja auch im Alten Testament schon verheißen. Ne? Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Stein, den die Führer nicht für gut erachtet haben, er ist hier zum entscheidenden Stein geworden. Jesus war und ist der Fels, der feste Grund, der allem standhält und auf den man sich gründen sollte, wie Petrus uns dann auch in seinem Brief rät. Ich zitiere nochmal aus 1. Petrus 2. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Es stimmt schon. In der Krise beweist sich der Charakter. Und bei Jesus ist es offensichtlich, was wir hier sehen an ihm. Ja, er wird verhört. Ja, er wird beschuldigt. Ja, er wird misshandelt und verlacht. Und doch hält Jesus alledem stand. Er schlägt hier nicht zurück. Er schimpft auch nicht. Er beklagt sich auch nicht. Er jammert auch nicht. Kein böses Wort kommt über seine Lippen. Jesus hält dem allen stand. Er zerbricht nicht. Er zerfällt nicht. Er hält stand. Warum? Weil Jesus, der Mensch, er ist ja ganz Mensch geworden und er durchlebt auch diese ganzen Ereignisse hier als Mensch. Weil Jesus, der Mensch, in allem nicht auf sich selbst, nicht auf seine menschliche Kraft und Stärke, sondern auf Gott vertraute. Darum hält er stand. Darum lässt er sich nicht zerdrücken wie so ein Tischtennisball in meiner Hand, ne, wenn ich richtig zudrücke. Weder hier vor dem Hohen Rat, noch später dann, als er vor Pilatus gestellt wird, noch schlussendlich am Kreuz selbst. Übersehen wir das nicht. Jesus vertraute auf Gott. Deswegen hielt er stand. Und deswegen stand er dort in diesem Halbkreis, umgeben von den 70 einflussreichen Männern. Er stand dort festgegründet wie ein Fels. Alles stimmt. In der Krise beweist sich der Charakter. In der Krise zeigt sich vor allen Dingen auch, ob unser Glaube fest gegründet ist. Vertrauen wir auf Gott? Die dritte Szene, verleugnet. Wir wenden uns mit Markus, dem Evangelisten, nochmal dem Petrus zu. Er steht jetzt im Mittelpunkt, die Kamera schwenkt also auf den Außenhof. Und wir erinnern uns, Petrus befand sich auf diesem Gelände des Hohenpriesters. Er befand sich im Hof am wärmenden Feuer. Ja, er war ein beträchtliches Risiko eingegangen. Das müssen wir auch erstmal sehen und das sollten wir auch erstmal betonen. Na, wir denken dann schon gleich an die Verleugnung, aber ja, Petrus, er ist erstmal ein beträchtliches Risiko eingegangen. Ganz bewusst, weil er fest entschlossen war, an Jesu Seite zu bleiben. Er war sich sicher. Komme, was wolle, ich werde Jesus treu bleiben. Und dann beginnt sein persönlicher Albtraum. Angesprochen und konfrontiert auf mit seinem engen Verhältnis zu Jesus, verleugnet er seinen Herrn. Einmal, zweimal und ein drittes Mal. Und bei jedem Mal wird sein Verleugnen energischer, drastischer, bis es schließlich hier seinen Höhepunkt erreicht und es dann in Vers 71 heißt, er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Mit jedem Mal, wo er angesprochen wird, reitet Petrus sich weiter und tiefer hinein in seine Treulosigkeit. Ich habe mich da auch so gefragt, ob das nicht etwas ist, was wir auch kennen. Ist das nicht auch manchmal bei uns so, dass die Untreue zu Jesus, diese Illoyalität ihm gegenüber, seinem Wort gegenüber, sich so in Etappen, in so Stufen vollzieht und steigert? Wir haben letzten Sonntag in der Predigt davon gehört, ich erinnere noch mal kurz daran, dass Gottes Gebote und Weisungen, sie sind wie so ein großer Rahmen. Ne? Wir sind so ein großer Rahmen, der uns gegeben ist. Da drin ist viel Freiheit, wir haben viel Entfaltungsmöglichkeiten, aber es gibt irgendwo dann eben auch Grenzen, die Gott uns setzt in seiner Liebe und Weisheit. Und wenn wir als Christen leben, vor allen Dingen auch, wenn wir schon christlich aufgewachsen sind, wenn das so unsere Prägung ist, von klein auf vielleicht, dann sind wir es oftmals gewohnt, uns innerhalb dieses Rahmens zu bewegen. Wir kennen das halt. Doch dann kann es sein, dass wir einmal an irgendeiner Stelle über diesen Rahmen hinausgehen, vielleicht aus Versehen, vielleicht durch äußeren Druck, so ähnlich wie bei Petrus, vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und wir merken dann, wenn wir über diesen Rahmen hinausgegangen sind, stellen wir fest, oh, Mensch, ist ja gar nichts passiert. Ist ja gar nichts passiert. Keine Konsequenzen. Ah, hätte ich ja vielleicht gar nicht gedacht. Na, Gottes Gebote, auch das hatte ich ja gesagt, vergangenen Sonntag, die funktionieren ja nicht wie so ein elektrischer Weidezaun, der sofort ausschlägt, sobald du ihn berührst. Sondern du kannst oftmals darüber hinausgehen, ohne dass gleich du mit Konsequenzen konfrontiert bist. Und dann empfinden wir das vielleicht auch irgendwie als ganz gut. Vielleicht sogar als ermutigend. Vielleicht sind wir sogar ermutigt, dass wir sagen, oh, wir gehen noch ein Stückchen weiter, ist ja nichts passiert. Und wir gehen weiter, immer weiter außerhalb dieses von Gott gesetzten Rahmens. Das kann sicherlich in vielen Dingen so sein, in vielen Lebensbereichen kann man sich jetzt überlegen, vielleicht beim Geld, schränkt man seine Freigebigkeit ein, dann wird man geizig und dann ist die nächste Etappe, dass man sich irgendwie ja durch merkwürdige Art und Weise irgendwie Vorteile versucht zu sichern. Vielleicht auch das Verhältnis zur Wahrheit, verschweigen, anderem Unklaren lassen, schließlich die aktive Lüge, auch das kann so eine Treppe, ne, der Untreue sein. Oder in irgendwelchen anderen Bereichen. Es sind so Stufen, Schritt für Schritt für Schritt steigert sich das. Zurück zu Petrus, ne, und seinem Albtraum hier. Er war ja wirklich voller guter Vorsätze, war er Jesus gefolgt. Er war dieses Risiko eingegangen. Er hatte Mut bewiesen, indem er sich überhaupt zu diesem Anwesen des Hohenpriesters begeben hatte. Er ist nicht nach Hause gegangen. Und dann das. Unter diesem immensen äußeren Druck, der auf ihm lastete, den er so gespürt und empfunden hat, da gab er nach. Und er hat dann dreimal Jesus verleugnet. In der Parallele, im Lukas-Evangelium, lesen wir dann über diesen belastenden Moment. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich glaube, wir können uns vorstellen, was für ein Schmerz das für Petrus gewesen sein musste. Ausgerechnet in diesem Moment seiner größten Untreue, seiner ganz großen Schwäche, ausgerechnet in diesem Moment dreht Jesus sich um. Er ist offenbar gerade rausgeführt worden auf den Hof. Er dreht sich um und sein Blick und Petrus' Blick, die begegnen sich. Und er sieht ihn an. Und Petrus merkt, Jesus weiß das alles. Er hat das alles gesehen. Was für ein Schmerz, gerade jetzt Jesus zu sehen. Und was für eine Schmach, was für eine Schande, wie beschämt. Vielleicht ist das auch was, was du kennst. Du bist vielleicht auf Abrege geraten, hast dich verstrickt in mancherlei Sünde und du wachst plötzlich auf, also so geistig wachst du plötzlich auf und dir wird klar, Jesus war die ganze Zeit dabei. Jesus weiß das alles. Der hat das alles mit angesehen. Er kennt die Worte, die ich gesagt habe. Er weiß, was ich hinter verschlossener Tür getan habe. Jesus war die ganze Zeit dabei. Er hat alles gesehen. Ganz genau. Und du schämst dich. Vielleicht so wie Petrus sich geschämt hat. Deine Untreue und Schwäche ist dir zutiefst unangenehm. Das ist dieses Gefühl, das ist dieser Schmerz, diese Scham, die Petrus hier empfindet. Mitten hinein in sein Verleugnen Jesu, mitten hinein in diesem Moment trifft ihn der Blick Jesu und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und doch, und das müssen wir hier natürlich auch sagen, und doch gibt es ja später dann einen Neuanfang für Petrus. Und das ist ja auch die Botschaft des Evangeliums, dass es immer wieder auch einen Neuanfang geben kann. Nicht nur damals für Petrus, sondern auch für uns heute, wenn wir auf Abwege geraten sind. Egal, was du getan hast, egal, in welche Sünde du gefallen bist, egal, wo du untreu geworden bist, es gibt immer die Möglichkeit eines Neuanfangs. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit. Lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Das dürfen wir wissen. Es gibt immer einen Neuanfang, einen Moment, neu anzufangen. Und das darfst du auch wissen, wenn du mit Jesus vielleicht noch nie richtig angefangen hast. Und du denkst, da gibt es eigentlich Dinge, die mich von ihm trennen. die da zwischen uns stehen. Da ist doch irgendwie ein Graben. Und wenn du das wahrnimmst, dann nimmst du das realistisch wahr. Ja, da ist ein Graben. Aber wenn du Christus vertraust, dann nimmt Gott das weg. Für Petrus war es ein Albtraum. Der Fels, nichts anderes bedeutet Petrus ja, er ist zerbrochen, er ist völlig zerbröselt an dieser Stelle. Der Fels, auf den Christus seine Gemeinde gründen wollte, er hat nicht standgehalten. In der Krise beweist sich der Charakter. Tja, so hieß diese Redewendung. Petrus hat die Treue in dieser immensen Druckphase, er hat es nicht halten können. Er hat es nicht geschafft. Warum eigentlich nicht? Warum ist Petrus hier gefallen? Nun, weil Petrus auf sich selbst, er hat auf seine Kraft gebaut. Überlegen wir doch mal kurz, was war Petrus eigentlich so für ein Typ? Wir kennen ihn ja ein bisschen aus den Evangelien und da können wir auch einiges über seinen Charakter lernen. Und ich glaube, was sehr schnell auffällt, das ist, dass Petrus jemand war, ja, der so ein bisschen vorlaut war. Wir könnten auch sagen, er hatte eine große Klappe. Er war Sprecher der Jünger. Er war derjenige, der am meisten redete. Niemand redete so oft wie er. Und er war der einzige Jünger, der diesen Mumm hatte oder diese Unverschämtheit besaß, Jesus selbst zurechtzuweisen. Die eine Stelle kennen wir, glaube ich. Er gehörte auch zum innersten Kreis. Er war der Anführer der Jünger. Ihm gingen sie hinterher. Er war eigentlich immer die Nummer eins gewesen. Immer die Nummer eins, immer der Erste. Außer das eine Mal dann später am Ostermorgen, als er den Wettlauf zum leeren Grab ganz knapp um ein paar Schritte gegen Johannes verlor. Ganz knapp, aber sonst war er immer der Erste. Er war impulsiv, er war dominant, er war temperamentvoll und er war tonangebend. Petrus war also dieser Typ Mensch, der eigentlich immer alles selbst geschafft hat. Das war seine Art. So wird er gelebt haben. Und als er dann Jesus kennenlernte, ein Nachfolger von ihm wurde, war das natürlich auch die Art, mit der er ihm nachfolgte. Das war auch die Art, mit der er seinen Dienst tat. Er hatte die Kraft. Er hatte doch die Entschlossenheit. Was auch immer es kosten wollte, er würde Jesus folgen. Na klar. Und dann schauen wir nochmal auf Jesus. Jesus dagegen wusste, dass selbst er, und Jesus war der vollkommenste Mensch überhaupt. Er hat aber gewusst, dass selbst er ohne Gott den Vater nicht bestehen könnte. Und darum lebte er in dieser tiefen Abhängigkeit zu Gott. In dieser tiefen Abhängigkeit zu seinem Vater. Er hat das ja immer gepflegt, diese enge Beziehung zu ihm. Nicht nur, um uns ein Beispiel zu geben, auch weil er es brauchte. Und Jesus blieb standhaft. Er hielt stand dem mächtigen Druck des Hohen Rates in dieser Nacht. Er hielt stand dem Verhör des Pilatus, des römischen Statthalters. Er hielt stand den Foltereien der römischen Soldaten. Er hielt stand der brutalen Hinrichtung am Kreuz. Jesus blieb in alledem der Fels. In alledem ließ er sich nicht zerdrücken und zermahlen. Jesus hielt stand, er war fest gegründet wie ein Fels. Es stimmt. In der Krise beweist sich der Charakter. In der Krise beweist sich vor allen Dingen der auf Gott gegründete Charakter. Darum geht es also. Um dieses Bewusstsein für menschliche Schwäche, dass wir Moment für Moment stets von Gott abhängig sind und bleiben. Wie sagte Paulus das noch? Wie hat er das noch formuliert, einige Jahre später? Und er hat zu mir gesagt, 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wer das lernt, wird standhalten. in allen Schwierigkeiten. Und wer das verinnerlicht hat, der wird sich bewähren in allen Herausforderungen. Und wer das begriffen hat, der wird feststehen und der wird sich nicht wie so ein Tischtennisball ganz leicht verformen lassen, wenn da mal etwas Druck kommt, wenn die Kräfte auf einen einwirken. In der Krise beweist sich der Charakter. Oder vielleicht noch ein bisschen anders gesagt, ein bisschen besser gesagt, in der Krise zeigt sich, ob du auf Gott gegründet bist. Vertrauen wir auf ihn, dann bleiben wir standhaft. Vertrauen wir auf ihn, dann können wir der Wahrheit auch verpflichtet bleiben. Vertrauen wir auf ihn, auf dass wir ein Fels, auf dass wir selbst ein massiver Fels für unseren Herrn werden. Amen.